SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Wegen der israelischen Angriffe auf den Libanon denkt der Iran offenbar darüber nach, aus der Waffenruhe auszusteigen. Das berichten iranische Staatsmedien. Die iranische Regierung wirft Israel vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Israel und die USA wiederum sehen das anders. Der israelische Premier Netanyahu sagte, der Libanon sei nicht Teil der Vereinbarung. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
In seiner Rede am Abend erklärte Israels Regierungschef Netanyahu, dass die Waffenruhe nicht das Ende des Krieges, sondern lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg zur Erreichung der israelischen Ziele sei. Diese Ziele würden entweder durch ein Abkommen oder durch die Wiederaufnahme des Krieges erreicht werden. Netanyahu bekräftigte, dass der Iran im Verlauf des Krieges um Jahre zurückgeworfen worden sei. Es würden keine neuen Raketen hergestellt, die iranischen Atomanlagen seien angegriffen und die Führungsriege des Regimes ausgeschaltet worden. Gleichzeitig machte Netanyahu deutlich, dass die vereinbarte Waffenruhe nicht für die islamistische Terrormiliz Hisbollah im Libanon gelte. Diese würde weiterhin hart angegriffen, so der Premier. Dies hatte zuvor auch US-Präsident Trump bestätigt. Ungeachtet der ausgehandelten Waffenruhe im Iran weitete Israel seine Angriffe im Libanon aus, auch in der Hauptstadt Beirut. Hier soll es Dutzende Todesopfer und mehrere hundert Verletzte gegeben haben. Unterdessen normalisiert sich in Israel wieder das Leben. Die Heimatschutzbehörde hob die meisten Einschränkungen auf. Mit Ausnahme einiger Regionen im Norden Israels sollen auch die Schulen und Kindergärten wieder öffnen.
Frankreichs Präsident Macron drängt die USA und den Iran zur Einhaltung der Waffenruhe. Er hat sowohl mit US-Präsident Trump als auch mit dem iranischen Präsidenten Pezeshkian telefoniert und danach auf der Plattform X geschrieben, die Waffenruhe sei wichtig, um einen robusten und dauerhaften Frieden zu schaffen. Macron findet, dass die Feuerpause auch für den Libanon gelten müsse. Bundeskanzler Merz kann sich offenbar vorstellen, die Pendlerpauschale zu erhöhen und die Stromsteuer zu senken. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf Insider aus dem Kanzleramt. Jens Grotegut berichtet.
Wegen der extrem hohen Preise auf Benzin und Diesel werde über eine Erhöhung der Pendlerpauschale von aktuell 38 Cent pro Kilometer auf bis zu 45 Cent diskutiert. Das würden Pendlerinnen und Pendler aber erst im kommenden Jahr zu spüren bekommen, im Rahmen der Steuererklärung. Die Bild schreibt auch, dass der Kanzler bereit ist, die Stromsteuer zu senken für alle. Beides könnte schon am Sonntag beim nächsten Treffen des Koalitionsausschusses entschieden werden.
Reservisten der Bundeswehr sollen in Zukunft an Wehrübungen teilnehmen müssen. Das fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp. Bis jetzt gibt es so eine Pflicht in Deutschland nicht. Stattdessen müssen die Reservisten selbst und auch ihre Arbeitgeber einer Wehrübung zustimmen. Röwekamp hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, wenn man die Bundeswehr ernsthaft stärken wolle, brauche es mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Deutschland könne sich in der aktuellen Situation keine Reserve leisten, die auf freiwilliger Basis funktioniert. Rund zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis gibt es in Deutschland 413 Anbauvereine. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland in einer Umfrage herausbekommen. In Niedersachsen gibt es die meisten Anbauvereine im Verhältnis zur Einwohnerzahl, in Bayern die wenigsten. Solche Vereine müssen nachweisen, dass sie Cannabis mit einem begrenzten THC-Gehalt anbauen und es auch nur an volljährige Vereinsmitglieder abgeben. Im Fall des Polizistenmordes von Kusel ist der Täter Andreas S. noch deutlich öfter aufgefallen als bisher bekannt. Das zeigen aktuelle Recherchen des Saarländischen Rundfunks. Lukas Baumann berichtet.
Insgesamt 55 Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in Zusammenhang mit dem Täter im Polizistenmord Andreas S. erfasst. 17 davon schon vor der Tat von Kusel. Im Zusammenhang mit dem Polizistenmord kam es zu weiteren 38 Ermittlungsverfahren. Das sind deutlich mehr Fälle als bisher bekannt. In einigen Fällen waren die Verfahren eingestellt worden. Hier gab es keinen hinreichenden Tatverdacht. In anderen Fällen hatte es bereits Anklagen gegeben. So wurde Andreas S. unter anderem vorgeworfen, als Bäckereiunternehmer seine Mitarbeiter nicht bezahlt zu haben und einen Raubüberfall in einer seiner Bäckereifilialen vorgetäuscht zu haben.
In Friedrichshafen kann es heute zu erhöhtem Fluglärm kommen, denn am Bodensee Airport Friedrichshafen laufen sogenannte Vermessungsflüge. Mehr dazu hat Jan-Niklas Bauscher.
Flugzeuge, die den Flughafen ansteuern, werden bei der Landung vom Boden aus mit einem technischen Landesystem unterstützt. Mit den Messflügen wird überprüft, ob dieses System fehlerfrei funktioniert. Ein speziell dafür ausgestattetes Messflugzeug unternimmt mehrere Landeanflüge und testet, ob Richtung und Winkel des Anfluges korrekt übermittelt werden. Die Vermessungen sind behördlich vorgeschrieben und finden normalerweise ein- bis zweimal im Jahr statt. Die Tests können nur bei sehr guten Sichtverhältnissen durchgeführt werden. Der Bodensee Airport Friedrichshafen bittet um Verständnis für mögliche Lärmbelästigungen durch die Messflüge.
In Südfrankreich hat ein misstrauischer Rentner die Drohne der Gemeindeverwaltung vom Himmel geschossen. Mit einem einzigen Schuss aus einem Gewehr. Die Drohne sollte eigentlich den Zustand der Dächer überprüfen. Der Rentner dachte aber, dass Kriminelle sein Grundstück auskundschaften, um später bei ihm einzubrechen. Verletzt wurde niemand, die Drohne war dann aber kaputt. Die Dealerin des verstorbenen US-Schauspielers Matthew Perry ist zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles sagt, dass sie ihm unter anderem das Ketamin besorgt hatte, das zu seinem Tod führte. Nils Dams berichtet aus Los Angeles.
Ankläger haben die 42-Jährige im Prozess Ketaminkönigin genannt. Sie habe Matthew Perry zuletzt 4 Tage vor seinem Tod illegal mit Ketamin versorgt und dafür $6,000 in bar erhalten. Mit dem Drogenhandel habe sie sich ein Luxusleben finanziert. Matthew Perry wurde in den 90ern durch seine Rolle in der Serie Friends zum TV-Superstar. 2023 wurde er leblos und mit Ketamin im Blut in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Perry hatte zuvor immer wieder öffentlich über seine Suchtprobleme gesprochen.
In der Fußball-Champions League hat Atletico Madrid das spanische Duell gegen Barcelona gewonnen. Die Madrilenen entschieden das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0 für sich. Irina Gneb aus der Sportredaktion fasst zusammen.
Über weite Strecken machten die Katalanen in der ersten Halbzeit den aktiveren Eindruck. Kurz vor der Pause aber überschlugen sich die Ereignisse. Erst sah Barças Pau Cubarsí wegen Notbremse die rote Karte. Dann verwandelte Julian Alvarez den fälligen Freistoß sehenswert zur Führung für Madrid. Auch in Unterzahl machte das Team des deutschen Trainers Hansi Flick das Spiel. Doch wieder demonstrierte Atletico seine brutale Effizienz, als Alexander Sörloth in der 70. Minute zum 2:0 Endstand traf. Denselben Vorteil für das Rückspiel sicherte sich Paris Saint-Germain. Der Titelverteidiger gewann zu Hause gegen einen schwachen FC Liverpool.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wieder oft Sonne, aber teils auch dichte Wolken, vor allem in Rheinhessen und an der Grenze zu Bayern ziehen auch mal dichte Wolken durch. Die Temperaturen bleiben noch mal ähnlich. 17 Grad gibt's morgen, heute höchstens in Nürburg und in Daun und bis zu 24 Grad in Ladenburg und auch in Breisach am Rhein. In der kommenden Nacht und bis morgen Vormittag von Westen her Schauer, danach aber wieder trocken, aber ein kleines bisschen bewölkt und auch ein kleines bisschen kühler.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Neu erfinden, sich selbst, das Mindset, das bisherige Leben. Raus aus alten Mustern und rein in eine neue Welt. In unserer Serie beschäftigen wir uns in dieser Woche mit dem Thema Neustart. Neu ansetzen kann man auch, indem man einfach komplett neu denkt. Etwas Neues für möglich hält und vielleicht sogar etwas komplett Neues erfindet. Am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, forscht Dr. Philipp Wilke. Zurzeit arbeitet er mit einem kleinen Expertenteam an einer revolutionären Idee. Eine gänzlich neue Form der Mikroskopie, die ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Quantencomputer darstellen könnte. Herr Wilke, Sie müssen uns noch mal ganz konkret erklären, was Sie da eigentlich genau machen.
Ja, also ich glaube, es gibt so zwei Ansätze dabei. Das eine ist die Art von Mikroskopie, die wir machen, die sogenannte Rastersonnenmikroskopie. Und das andere wäre, was überhaupt ein Quantencomputer ist, was an sich schon was Neues ist. Und wir wollen aus Gründen, auf die wir vielleicht dann eingehen, diese beiden Sachen zusammenbringen. Die Art von Mikroskopie, die ich betreibe, ist die sogenannte Rastersonnenmikroskopie. Das kann man sich so vorstellen wie entweder Blindenschrift oder eine sehr, sehr scharfe Schallplattenspielernadel. Also anstatt mit der optischen Mikroskopie benutzen wir sozusagen den Tastsinn, um uns Oberflächen ganz genau anzugucken. Ganz genau heißt in diesem Fall auf der atomaren Ebene. Und so können wir tatsächlich Bilder von einzelnen Atomen und Molekülen oder anderen Objekten, die auf der kleinsten Skala von Materie existieren, machen. Das ist so der eine Aspekt. Und jetzt ist der andere Aspekt, dass wir damit uns die Funktionsweise von Quantencomputern näher anschauen wollen.
Das klingt alles sehr, sehr kompliziert. Es ist wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr kompliziert. Und ja, um das Ganze begreifen zu können oder überhaupt entwickeln zu können, muss man sich ja schon auf etwas völlig Neues einlassen. Welchen Reiz macht es denn für Sie aus, sich dieser komplett neuen Technologie zu widmen?
Das hat diesen Aspekt von, vor 500 Jahren hat man sich ein schönes Schiff gebaut und ist mal um die Welt gesegelt, an Orte, die noch keiner gesehen hatte. Und das kann man mittlerweile so schlecht machen, weil die Erde selbst schon bekannt ist. Aber der Mikrokosmos, der ist noch an einigen Orten komplett unerforscht. Und da segeln wir sozusagen hin und gucken, was macht denn Mutter Natur auf dieser Größenskala oder an diesen Orten, die wir teilweise halt selbst gebaut haben. Und wie funktioniert ja, Materie auf der kleinsten Skala?
Wenn man sich in diese Bereiche hineinwagt, dann gibt es immer wieder auch Rückschläge. Das ist eigentlich normal, wenn man ganz neue Sachen ausprobiert. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?
Ich glaube, man muss die ein bisschen lieb gewinnen. Das heißt, wir preisen das so ein bisschen mit an. Und ich glaube, das ist doch das, was ich allen meinen Doktoranden, aber auch denen auf diesem Projekt mitgebe, dass die optimale Anzahl an Fehlern nicht null ist, weil dann macht man keinen Fortschritt. Nur, dass das Wichtige ist, dass ich aus jedem Fehler, den ich mache, auch was lerne.
Sind Sie in Ihrer Forschung tatsächlich schon mal an den Punkt gekommen, wo Sie gedacht haben, oh, das ist wirklich komplett neu. Das hat vorher noch nie jemand rausgefunden. Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Ich denke ja, an einigen Stellen ist das schon mal passiert. Es hat immer ein gewisses euphorisches Gefühl, wenn ich weiß, dass ich jetzt gerade etwas weiß, was sonst keiner bisher je wusste. Und das ist eine gewisse Aufregung und ein sehr schönes Gefühl. Dann gehen wir natürlich hin und veröffentlichen das, aber für diesen kleinen Moment weiß man was sonst noch keiner wusste. Das ist ein bisschen wie Ostereier suchen und das Glücksgefühl, wenn man ein Osterei gefunden hat.
Die Quantenphysik ist ja sicherlich nicht jedermanns Ansatz, neu zu denken. Ihrer Erfahrung nach zu urteilen, wie gelingt denn grundsätzlich was ganz Neues?
Ich glaube, man hat immer so einen gewissen Horizont an Sachen, die absehbar möglich sind. Und das ist das, wo wir im Prinzip ansetzen, da weiterzumachen, was jetzt gerade möglich geworden ist. Und momentan, das Projekt, was ich beschrieben habe, setzt halt daran, dass wir zwei Sachen zusammenbringen, die absolut möglich sind, Mikroskopie und Quantenschaltkreise. Und durch diese Kombination, gerade Interdisziplinarität, das Ganze noch eine Iteration weitertreiben. Das ist ein bisschen wie im Fitnessstudio, nachdem ich die 40 Kilogramm gehabt habe, schnappe ich mir die 45 Kilogramm.
Der Wissenschaftler Philipp Wilke über Neudenken in der Forschung. Morgen um diese Zeit hören wir dann von einem sehr extremen persönlichen Neustart. In einem Jahr vom Single zum Elternteil von Zwillingen. Wie lässt sich das gut meistern? Mehr dazu morgen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Bayerns Ministerpräsident Söder ist ja großer Raumfahrtfan und vielleicht kann er da heute einen Erfolg feiern. Vom norwegischen Andøya aus soll nämlich am Abend der zweite Testflug der Spectrum-Rakete des bayerischen Unternehmens ISA Aerospace starten. Würde sie eine Umlaufbahn erreichen, wäre es die erste deutsche Rakete, der das gelingt. David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Der erste Testflug der Rakete vor rund einem Jahr endete nach etwa 30 Sekunden mit einer spektakulären Explosion im Meer. Doch in diesen 30 Sekunden habe man mehr gelernt als in 2 Jahren Simulation, so Daniel Metzler, Mitgründer und Geschäftsführer von ISA Aerospace. Und auch wenn er sich wünschen würde, dass die Rakete bei diesem Testflug eine Umlaufbahn erreicht, darum gehe es nicht, sagte Metzler vor dem ursprünglichen Termin für den zweiten Testflug im Januar. Die Rakete solle getestet werden, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Der zweite Test der Spectrum genannten Rakete musste dieses Jahr schon mehrfach verschoben werden. Heute Abend soll sie zwischen 22 und 23 Uhr starten, vorausgesetzt das Wetter passt und es treten keine technischen Probleme an der Rakete auf. Falls der Start erneut verschoben werden muss, hat das Unternehmen derzeit noch bis zum 19. April weitere Möglichkeiten, den Start nachzuholen.
Was macht eigentlich das Polizeipräsidium Einsatz und wie arbeitet die Kriminaltechnik bei der Polizei? Das können Jugendliche heute und morgen in Esslingen bei den sogenannten Cop Days herausfinden. Über das Erlebnispraktikum berichtet Frieda Kümmerer.
Die Teilnehmenden lernen bei den Cop Days, welche Aufgaben zum Polizeialltag gehören. Dazu gibt es Vorführungen, ein Erste-Hilfe-Training, aber es ist laut Polizei auch viel Mitmachen angesagt. Weil man für den Polizeiberuf eine gewisse Fitness brauche, stehen auch Dienstsport, Einsatztraining und ein Parkour auf dem Programm. Das Erlebnispraktikum ist zwar schon ausgebucht, aber Freitagnachmittag gibt es ab 13.30 Uhr auch eine offene Polizeischau im Sportpark Weil in Esslingen. Dort präsentieren sich verschiedene Einheiten wie die Kriminaltechnik, die Verkehrspolizei oder die Wasserschutzpolizei mit einem Boot. Auch Polizeihunde und Drohnen sind dabei. Zu dieser Polizeischau seien auch alle anderen Interessierten eingeladen.
Am Landgericht Heilbronn startet heute der Prozess gegen mutmaßliche Betrüger von Führerscheinprüfungen. Angeklagt sind 5 Männer, die sogenannte Stellvertreter für theoretische Prüfungen organisiert haben sollen. Luisa Funk mit Einzelheiten.
Die Männer sollen laut Anklage eine Bande gegründet haben, mit der sie im Raum Heilbronn und Raum Göppingen die Stellvertreter für Theorieprüfungen organisiert haben. Mit den Menschen, die für andere die Prüfung gemacht haben, sollen sie fast 180.000 Euro eingenommen haben. 2 der Angeklagten sind Inhaber von Fahrschulen. Sie sollen die Bande geleitet haben. Insgesamt geht es um 59 Taten im Zeitraum von November 2022 bis Juni 2025. Ein weiteres Mitglied der Bande wurde bereits am Landgericht Heilbronn zu 3,5 Jahren Haft verurteilt.
Zocken unter Aufsicht, das kann man an der Computerspielschule in der Heidelberger Stadtbücherei. Nach einer ersten Testphase wird sie heute offiziell eröffnet. Martina Senghas mit den Einzelheiten.
In der Computerspielschule können Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrer und Eltern mit verschiedenen Medien experimentieren und den richtigen Umgang mit Videospielen lernen, so die Stadt Heidelberg. Die Stadtbücherei hat das Projekt zusammen mit dem Medienzentrum auf die Beine gestellt. In den vergangenen Monaten haben die Verantwortlichen getestet, wie das neue Angebot angenommen wird. Und jetzt steht erst einmal fest, dass die Computerspielschule in Heidelberg einmal im Monat geöffnet hat, als offenes Angebot und in der Regel donnerstags. Im Herbst wird dann geschaut, ob es bei diesem Termin bleibt oder ob es noch einmal Anpassungen gibt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute vor einem Jahr hat Schwarz-Rot den Koalitionsvertrag präsentiert. Oder wie unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann meint, den politischen Ehevertrag. Sie findet, in der Politik läuft es gar nicht so viel anders als zu Hause.
Eine Koalition ist im Grunde wie eine Ehe. Eine politische Ehe und eine Ehe auf Zeit wohlgemerkt. Und ja, okay, eben auch eine arrangierte Ehe und kein Liebesglück. Dennoch taten Union und SPD vor einem Jahr ziemlich frisch verliebt. Klar, die SPD kam gerade aus einem Rosenkrieg nach dem Ampel aus. Für sie konnte es ja nur besser werden. Und die Union war wiederum froh, überhaupt mal wieder unter die Haube zu kommen, nach 3 Jahren Ehe, also Regierungsabstinenz. Man war euphorisch und hatte auch eine ordentliche Mitgift im Gepäck, also ein schuldenfinanziertes Sondervermögen. Aber wie in einer echten Ehe kommt auch in der Politik nach der Hochzeit der Alltag. Und der ist hart im politischen Berlin. Da stichelt die Verwandtschaft, will zeigen, dass sie mit dieser Vermählung gar nicht so zufrieden ist. Weswegen Friedrich Merz erst im 2. Durchgang zum Bräutigam, also Kanzler, gewählt wurde. Und dann kamen die ersten hausgemachten Probleme. Ich sage nur, Brosius Gersdorf und die Wahl der Verfassungsrichter. Gerade noch mal an der frühzeitigen Scheidung vorbeigeschrammt. Die wirklich großen Aufgaben, also Reformen, die stehen aber erst noch bevor. Das einzig Gute in der Politik: anders als in der Ehe muss die Regierung nur 4 Jahre überstehen und das verflixte 7. Jahr gar nicht mehr erreichen.
Gedanken von Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.